Wir haben in den letzten Wochen Nehemia kennengelernt. Ein wunderbarer Leiter, würde ich sagen. Alles, was dazugehört, hatte er. Er war ein Beter. Er war ein Mann der Tat. Er war ein Motivator der Mitarbeitenden. Er hat sie wertgeschätzt. Sie werden sogar teilweise namentlich erwähnt im Buch Nehemia. Er war ein vernetzter Stratege. Er war einer, der alles aufgab, um zu dienen. Einer, der Gottes Verheißungen vertraute. Ein gut gelaunter, positiv denkender Mensch, davon können wir ausgehen, denn er war Mundschenk und der König wollte natürlich keine miesgelaunten Leute in seiner Umgebung haben, die dann mit ihm die Feiern durchführen. Also er musste immer für gute Stimmung sorgen. Er war ein Bewahrer der Tradition und ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, das haben wir letzte Woche gehört in der Predigt von Christine. Die Feinde dieses Mauerbaus, den er mit seinem Team vorantrieb, die mussten sich was einfallen lassen, weil sie merkten, sie kommen gegen diesen Nehemia und sein Projekt nicht an. Schon gar nicht mit kämpferischen Mitteln, denn der Herrscher von Persien stand hinter diesem Projekt und das wäre sozusagen ein Weltkrieg geworden, jedenfalls in der damals bekannten und vernetzten Welt. Also mussten sie sich verlegen auf die psychologische Kampfführung und da kommt die Angst ins Spiel. Und ich glaube, wir alle kennen das, psychologische Kampfführung ist unser täglich Brot in den Massenmedien, in Wahlkämpfen, in allem, was so passiert, da sind wir eigentlich mit vertraut. In den Kapitel Nummer 6, was ich jetzt mit euch ein bisschen anschauen möchte, da sieht man drei Eskalationsstufen dieser psychologischen Kampfführung. Ich werde jetzt nicht das Thema Angst entfalten, weil ich bin weder Psychologe noch irgendwie Therapeut, sondern werde aus dem Buch Nehemia versuchen, uns zu zeigen, wie Nehemia mit seiner Angst umging und vielleicht wie ich mit meiner Angst umgehe. Also ist kein theoretischer Vortrag. Erstens, Vorsicht, Falle. Ein Angriff von außen und es geht um die Angst vor dem Tod. Ich lese uns mal vor, Nehemia 6, die ersten Verse, 1 bis 4. Und wenn ihr noch auf der Suche nach Vornamen seid, dann hört genau zu. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten, wir wollen uns mit dir in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich ihnen einen Boten und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Vorsicht, Falle, mein erster Punkt. Ohne Nehemia würde die ganze Arbeit stoppen. Und deshalb greifen sie genau bei ihm an. Sie wollen ihn in eine Falle locken. Unter dem Vorwand, sich mit ihm zu besprechen, ihn zu schützen, wollen sie ihn in diese Ebene locken, damit sie ihn dort umbringen können. Nehemia ist schlau. Er durchschaut den Plan und er folgt ihrer Einladung nicht. Aber es bleibt nicht bei einer einmaligen Einladung, sondern noch viermal wird diese Einladung, oder man könnte auch sagen, so wie Nehemia es versteht, diese Todesdrohung ausgesprochen. Das ist ja schon eine versteckte und doch von Nehemia entdeckte Todesdrohung. Er kennt ihre Pläne, er weiß, sie haben eigentlich vor, ihn zu töten. Viermal. Ich glaube, beim ersten Mal wäre ich noch ganz mutig und würde sagen, ja, alles gut, ich bin in Gottes Hand, da kann nichts passieren. Aber beim zweiten Mal und beim dritten Mal und so hartnäckig, wie die sind, vielleicht täusche ich mich, vielleicht habe ich das falsch verstanden, vielleicht ist ja doch alles ganz positiv, vielleicht meinen die es ja gut, vielleicht sollte ich doch hingehen, da kommt der Zweifel und da kann sich dann auch die Angst einschleichen. Der Zweifel ist oft ein Vorbote der Angst. Er schleicht sich so in unser Denken hinein und fördert die Angst. Wenn Nehemia erstmal isoliert ist von der Mannschaft, dann wird es ein leichtes sein, das ganze System zu zerstören. Als Mundschenk war er es gewohnt, dass sein Leben in Gefahr war, denn er war ja auch dazu da, die Speisen und den Wein zu kosten. Er war ja nicht nur Sommelier im heutigen Verständnis, sondern er musste ja alles probieren, um dann zu sehen, ist es vergiftet oder ist es normales Essen und der König kann es gefahrenlos zu sich nehmen. Das heißt, er setzte ständig sein Leben auf den Spiel, als er noch am Hofe war. Er hatte diese Frage nach dem Tod für sich vielleicht schon geklärt, hatte dieses Kapitel in die Hand Gottes gelegt und gesagt, Gott, du passt auf mich auf, egal was mir droht, du bist mein Schutz, in dir bin ich geborgen. So kennen wir Nehemia, so haben wir ihn kennengelernt in den ganzen letzten Kapiteln des Nehemia-Buchs. Er hat die tägliche Konfrontation mit dem Tod gehabt und deswegen kann er an diesem Punkt standhaft bleiben. Manche von uns haben beruflich eine tägliche Konfrontation mit Krankheit, Tod und Sterben. Und vielleicht machen sie sich mehr Gedanken als andere, jedenfalls nehme ich das an. Aber wenn ich mal genau nachdenke, die ich so kenne, würde ich sagen, vielleicht verdrängt man es auch umso mehr. Was ist deine Angst? Was macht dir Panik? Wo denkst du, das wäre jetzt wirklich ganz, ganz bedrohlich für mich? Da wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn die Angst erstmal in Gang kommt, dann dreht sie Kreise und dann zieht sie uns nach unten. Dann zieht sie uns weg von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Nehemia steigt nicht ein in dieses Karussell der Angst. Er bleibt bei dem, was Gott ihm aufgetragen hat und sagt, ich habe diesen Auftrag von Gott und den führe ich weiter. Es geht darum, die Mauern zu schließen, das Volk zu schützen. Zugang zu ermöglichen zum Heiligtum, zur Gegenwart Gottes. Mein zweiter Punkt, Vorsicht, Fake News. Vorsicht, Fake News. Ein Angriff auf das Miteinander. Und da ergibt sich die Angst vor dem Misstrauen. Ich lese Kapitel 6, Verse 5 bis 8. Doch Sanballat sandte mir zum fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief, also öffentlich. Darin stand, Zitat, die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Judäa auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Fake News. So ist das mit Gerüchten. Einer setzt sie in die Welt und jeder fügt noch etwas hinzu. Wahrscheinlich ist dieser Verdacht bewusst gestreut worden, denn Nehemia, dem geht es eigentlich um sich selbst. Der ist gar nicht so interessiert an dem Wohl des Volkes oder an dem Bau der Mauer, der will selber König werden. Sowas glaubt man sehr schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Fake News hörst, ob du das so unterscheiden kannst. Es fällt oft schwer, weil wir ja immer nur einen Teil der Information bekommen und weil wir auch immer nur gesteuerte Informationen bekommen, die schon von einem bestimmten Interesse gesteuert werden. Und das Misstrauen bleibt so schnell hängen. Wenn erstmal ein Verdacht im Raum steht, kann man da kaum wieder rauskommen. Wenn erst einmal das Gerücht gestreut ist, bleibt immer irgendetwas hängen. Und das sehen wir in der Politik, das sehen wir in der Gesellschaft, das sehen wir auch in den Gemeinden, wie Leiter, wie Menschen, die sich um andere kümmern, wie am Arbeitsplatz, wie in der Schule, durch Fake News, durch Mobbing, durch Informationen, die so Halbwahrheiten haben oder vielleicht noch nicht mal den Kern der Wahrheit haben. Aber wie immer etwas hängen bleibt, das ist ein Beflecken, ein Beflecktwerden, das zerstört. Und hier wird jetzt das Miteinander angegriffen. Es geht darum, den Nehemia unglaubwürdig zu machen, sodass die Leute sich gegen ihn auflehnen und sagen, so einen Leiter können wir doch gar nicht gebrauchen, der nur an sich denkt, der Dinge falsch macht. Es wird gesagt, die anderen Völker, also es wird eine Masse von Menschen aufgeführt. Es wird die Quelle nicht genannt. Wer hat diese Information eigentlich in die Welt gesetzt? Genau so wird heute noch gearbeitet und genau so arbeitet der Teufel heute noch, auch bis in unsere Gemeinden hinein. Der Vorwurf des Aufstands, den kann man jetzt wirklich Nehemia, wenn man sein Leben sieht und seinen Dienst sieht, wirklich nicht machen. Aber wer ist schon an Fakten interessiert, wenn einmal ein Gerücht gestreut ist? Es werden falsche Motive unterstellt. Es werden Pläne erfunden und verbreitet und dem Nehemia unterstellt, die er nie gehabt hat. Nehemia soll diffamiert werden. Es ist ein Angriff auf das Vertrauen. Und die, die diese Lügen glauben, fangen an zu zweifeln, bekommen Angst, in eine falsche Richtung zu laufen, bekommen Angst, von einem falschen Menschen geführt zu werden, vielleicht Verführte zu sein, weil sie ihrem Leiter nicht mehr trauen können. Das Vertrauen wird zerstört. Das kennen wir. Divide et impera, haben die Lateiner gesagt. Also teile und dann herrsche. Wenn es gelingt, das Vertrauen in den Kopf zu zerstören, dann zerstreuen sich auch die Massen. Nehemia antwortet darauf. Ich lese Vers 8 und 9. Ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollen uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib uns Mut und Kraft. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen. Halbinformation, Falschinformation, Fake News. Wie viel Angst ist in unserem Land und in der Welt verstreut worden, wenn es um Corona ging? Wie viel Halbwissen, wie viel bewusste Falschinformation? Wer kann schon die Fakten prüfen? Wer ist schon in der Lage zu unterscheiden? Und wenn die Angst erstmal da ist, dann verhält man sich irrational. Angst führt in die Enge, führt in eine enge Wahrnehmung der Wirklichkeit. Es ist wie ein Filter, der sich über alles legt und ich sehe dann nur noch das, was die Angst mir erlaubt, was die Angst zulässt, was die Angst füttert. Die Angst ist ein grausamer Herrscher. Und genau das soll hier erreicht werden, dass die Leute aus Angst aufhören mit dem Bau der Mauern. Die Mauer steht, aber die Türen sind noch nicht eingehängt. Das heißt, es gibt noch Einfallstore. Und die Feinde könnten immer noch angreifen und überwinden. Nehemia überwindet diese Angst durch sein Gebet. Er bittet Gott um Mut und um Kraft. Angst essen Seele auf. Angst zerstört. Angst treibt um. Angst treibt Mutwillen mit uns. Wie komme ich aus der Angst heraus? Mir hilft das Gebet. Mir hilft auch das Informieren, das Herausfinden der Fakten, den Gerüchten nachgehen, nachfragen und sagen, ist das so? Wie stehst du dazu, was über dich erzählt wird? Was hast du zu sagen in diesem Fall? Sie hätten zu Nehemia gehen können und sagen können, Nehemia, stimmt das, was wir über dich hören? Es war ja ein öffentlicher Angriff. Dieser Weg ist nicht geglückt, weil Nehemia sich in seiner Not an Gott gewandt hat. Er hat die Angst bei Gott abgelegt. Er hat um Mut und um Kraft gebetet. Und die ist ihm geschenkt worden. Drittens, also der erste Punkt, den wisst ihr vielleicht noch. Der zweite Punkt, Vorsicht Fake News. Der dritte Punkt, Vorsicht falsche Freunde. Angriff von ganz nahe Vertrauten. Ich habe das selbst erlebt, als ich vor einigen Jahren im Sudan war, bei meiner Freundin. Die hat dort eine Schule aufgebaut in einem Viertel, das sehr verarmt war, ein Flüchtlingsviertel, könnte man sagen. Und das passte vielen Leuten nicht, weil es war eine christliche Schule. Die Umgebung war feindlich, aber die Menschen, die dort waren und ihre Kinder zu der Schule schicken konnten, die waren sehr dankbar. Ich saß mit ihr in ihrem Büro, neben mir ein junger Mann, den ich nicht kannte, noch nie gesehen hatte bei all meinen Besuchen bei ihr. Der schrieb die ganze Zeit irgendetwas auf. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Spitzel der Geheimpolizei, mit dem Mann stimmt was nicht. Ich habe mir nicht viel erzählt, weil ich Angst hatte, der kann das dann gegen mich verwenden, vielleicht kann ich dann nicht mehr ins Land oder was weiß ich. Und als der weg war, habe ich meiner Freundin gesagt, du, dieser junge Mann hier, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ich glaube, mit dem stimmt was nicht. Ich glaube, der arbeitet gegen dich. Und dann sagte sie, ach nein, das ist der Sohn von meinem Nachbarn. Den kenne ich schon von klein auf. Gar kein Problem, das ist alles in Ordnung. Der vertraut mir, ich vertraue ihm, da wird nichts passieren. Am nächsten Morgen wurde sie verhaftet, ins Gefängnis geworfen. Die Schule ist zerstört worden. Es war ein Spitzel der Geheimpolizei. Falsche Freunde. Menschen, denen man eigentlich das Vertrauen geschenkt hat, die sich aber dann gegen einen wenden. Und ich glaube, viele Menschen, die in der DDR ihr Christsein gelebt haben oder auch politisch andere Meinungen vertreten haben, können das gut nachvollziehen, wie das ist, wenn ein enger Vertrauter oder ein Kind von einem Freund einen verrät und man hinterher die Akten lesen kann, was da eigentlich geschehen ist. Hier ist es ähnlich. Und zwar in Kapitel 6, Abvers 10. Eines Tages besuchte ich Shemaja, den Sohn Delajas und Enkel Mehetabels, wieder schöne Namen für euch, denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir, wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Es war der Sohn eines Freundes von Nehemia, der ihm diese Botschaft überbrachte. Also ein Vertrauensvorschub, der eigentlich schon da war, wurde missbraucht. Dieser junge Mann war bestochen worden, Nehemia in eine Falle zu locken, nämlich in das Innerste des Tempels und ihm damit vorzutäuschen, da bist du doch sicher. Du bist doch einer, der auf Gott vertraut. Dann komm doch mit in den Tempel, da kann ich dich schützen, da wird alles gut. Und dann dieser Zeitdruck. Heute Nacht passiert es. Du musst jetzt entscheiden. Jetzt ist die Not. Jetzt musst du wissen, was du tust. Also es geht um diesen Zeitdruck, der nochmal die Angst verstärkt. Und unter Zeitdruck trifft man oft Entscheidungen, die man mit genügend Zeit nicht treffen würde. Zeitdruck beschleunigt die Angst. Ich muss jetzt wissen, jetzt entscheiden, jetzt handeln. Sonst ist es zu spät. In den Tempel zu gehen, ist sicherlich eine gute Idee. Aber was hier vorgeschlagen wird, ist in das Innerste des Tempels zu gehen und da die Tür zu verschließen. Also sich Gott so zu nahen, wie es nur der Hohepriester darf. Wie es einem normalen Sterblichen überhaupt nicht erlaubt ist. Also die Grenze zu Gott zu überschreiten. Man könnte auch ganz übertragen, vielleicht gehe ich da jetzt zu weit, aber für mich kommt das so rüber, setz dich doch selbst an die Stelle Gottes. Nimm dein Schicksal, nimm deinen Weg selbst in die Hand. Nur du kannst dich schützen, Gott kann dich nicht schützen. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Nimm es selbst in die Hand. Eine geistliche Verführung. Ich kann nicht mit Gottes Schutz rechnen, wenn ich hier draußen rumlaufe. Ich muss mich isolieren. Ich muss mich selber schützen. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Das ist ein sehr frommer Angriff. So ähnlich wie Jesus mit einem Kuss von einem seiner Jünger verraten wurde. So kommt mir das hier auch vor. Ein frommer Anstrich, aber ein gefährlicher Rat. Es wäre ein vermeintlicher Ausweg, aber es wäre das Ende seiner Reputation, das Ende seiner Beziehung zu Gott, weil er würde diese Grenze überschreiten. Nehemia ist klug genug, das nicht zu tun. Er hat den heißen Draht zu Gott. Es heißt in Vers 11, ich entgegnete, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Was für ein Selbstbewusstsein. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Eine Frau wie ich glaubt nicht jedes Gerücht. Eine Frau wie ich, ein Mann wie ich hat keine Angst, weil das Vertrauen auf Gott groß ist. Vielleicht kannst du das sagen, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss dein Vertrauen wachsen. Vielleicht musst du Gutes mit Gott erleben, damit du ihm vertrauen kannst, wenn es hart auf hart kommt. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst hätte ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir ist klar geworden, dass Schemaja nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätte ich meinen guten Ruf zerstören und mich zur Zielscheibe des Spottes machen können. Nehemia widersteht. Er widersteht den Angriffen von ganz außen, von innen, von der Öffentlichkeit. Und er hält fest am Vertrauen auf Gott. Und man kann ihm keine Angst machen. Er bittet Gott um Stärke und Mut. Wo bist du in dieser Geschichte? Bist du ein Nehemia, der keine Angst hat, dem man keine Angst machen kann? Bist du vielleicht jemand, der Gerüchte hört, ihnen nicht nachgeht, ihnen Glauben schenkt und dann das Vertrauen verliert in Menschen, in Systeme, in Informationen? Überschätzt du dich in deinem geistlichen Leben oder hast du schon dich isoliert von Gott und aufgegeben und sagst, Gott kann mich auch nicht schützen, kann mir auch nicht helfen? Dann lade ich dich ein, heute auszusteigen aus der Angst und umzusteigen in das Vertrauen auf Gott. Halte fest an dem, was Gott dir zugesagt hat. Und geh den Weg, den Gott dir gezeigt hat. Bau am Reich Gottes. Hilf mit, dass die Lücken gefüllt werden, dass die Tore eingesetzt werden können, dass das Volk beschützt wird. Jesus hat es gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, seid getröstet, seid ermutigt. Ich habe die Welt überwunden. Mit dieser Zusage wünsche ich dir alles Gute für dein Leben, deinen Weg, dein Vertrauen, deine Beziehung zu Gott und zu den Menschen, mit denen du unterwegs bist und zu den Menschen, die dich leiten. Amen.